Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei der Diakonie in Südwestfalen. Ich bin Anne Bach und das Thema, unter dem die heutige Folge steht, ist, wenn die Sucht krank macht. Es soll heute um Menschen gehen, die durch eine Alkoholsucht psychisch und körperlich schwer erkrankt sind. Im Haus Olsbruch in Freudenberg finden Betroffene ein Zuhause, auf Zeit oder auch auf Dauer. Bei mir sitzt heute Heiko Bertelmann. Er ist, so hat das mir im Vorfeld erzählt, ein Kind der Diakonie und sogar auch Mann der ersten Stunde im Haus Olsbruch. Er hat nämlich als junger Student schon in der Wohnungslosenhilfe Nachtdienste absolviert und später auch die Gründung des Haus Olsbruch mit begleitet und ist jetzt seit 2010 Einrichtungsleiter. Hallo Herr Bertelmann, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ich freue mich auch heute mit Anita Diehl zu sprechen. Als ausgebildete Suchttherapeutin und Teamleiterin der Fachteams begleitet sie die Bewohner im Haus Olsbruch und stellt im Rahmen der Teilhabeplanung sicher, dass die Leute auch die Leistungen erhalten, die ihnen zustehen. Und damit ist sie ganz nah an den Bedürfnissen und Herausforderungen, die ein Leben mit solch einer ausgeprägten Suchterkrankung mit sich bringt. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Ja, Herr Bertelmann, Sie sind seit 20 Jahren oder sogar mehr als 20 Jahren jetzt schon im Haus Olsbruch tätig. Wie ist es für Sie, im Haus Olsbruch zu arbeiten?
Also ganz genau genommen, seit fast 21 Jahren jetzt im Haus Olsbruch, seit 24 Jahren bei der Diakonie. Es ist ein Auf und Ab, wie wahrscheinlich überall. Jeder Tag bringt neue Dinge mit sich, neue Aufgaben mit sich und ja, meine Aufgabe ist es, da so ein bisschen die Oberherrschaft drüber zu behalten und alles zu koordinieren.
Ja, Frau Diehl, Sie sind jetzt noch nicht so lange da wie der Herr Bertelmann.
Genau.
Sie sind seit letztem Jahr im Haus Olsbruch. Sie haben aber aufgrund Ihres beruflichen Backgrounds ja schon einige Jahre Erfahrung mit der Arbeit mit Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit. Wie ist es für Sie, mit diesen Leuten zu arbeiten und was motiviert Sie, wenn Sie morgens zur Arbeit fahren?
Also erstmal ist es ein toller Arbeitsplatz. Mhm. Ich gehe gerne ins Haus Olsbruch. Ich mag die Atmosphäre da. Ich mag die Arbeit mit den Kollegen. Ich mag die Arbeit mit den Bewohnern dort. Es ist eine gute Atmosphäre. Es ist eine positive Atmosphäre. Und es ist immer auch eine Herausforderung, ne? Also dadurch, dass die Leute auch so lange da sind, lernt man die natürlich auch noch mal ganz anders kennen als jetzt im Akutbereich, ne, wo ja die Aufenthaltsdauer nicht so lange ist. Und man ist einfach so nah dran an dieser Entwicklung. Und das macht einfach Spaß, ne? Und es ist ein schöner Arbeitsplatz.
Herr Bertelmann, vielleicht können Sie uns mal die Einrichtung Haus Olsbruch so ein bisschen vorstellen. Mhm. Wer lebt da und wie helfen Sie den Menschen?
Ja, bei uns leben Menschen, die alle eine Gemeinsamkeit haben, nämlich eine Abhängigkeitserkrankung in erster Linie von dem Suchtmittel Alkohol, aber auch alle anderen stoffgebundenen Süchte können vorkommen. Und in der Regel ist es so, dass die Menschen zu uns kommen, wenn ja keine andere Hilfe, das Hilfesystem nicht mehr greift und man relativ perspektivlos ist, in Notlagen ist und dann eine umfangreiche Unterstützung benötigt. Und unsere Aufgabe ist dann zunächst mal so die Akutsituation zu klären. Wo sind die größten Baustellen? Wo können wir am ehesten Unterstützung leisten? Und dann im weiteren Gang so nach und nach Ziele zu finden, gemeinsam Maßnahmen zu überlegen und im optimalsten Fall dann auch irgendwann wieder der Auszug, die Eingliederung in die Gesellschaft mit zu begleiten, die eigene Wohnung zu gestalten und nach Möglichkeit wieder selbstständig leben zu können.
Die Rede bei den Bewohnern ist, so haben wir auch schon mal ja drüber gesprochen im Vorfeld, die Leute sind chronisch mehrfach geschädigt, Abhängigkeits erkrankt. Ist das richtig ausgedrückt?
Genau, das ist ein langes, kompliziertes Wort. Es heißt letztendlich nichts anderes, dass aufgrund der Abhängigkeitserkrankung, die chronifiziert ist, langjährig vorliegt, bereits Folgeerkrankungen, dass es diese mehrfach beeinträchtigt, aufgetreten sind. Und Folgeerkrankung kann in dem Fall alles bedeuten, von Organschädigungen, hirnorganischen Beeinträchtigungen, Nervenschädigungen. Wir sprechen schließlich über ein Suchtmittel, was für den Körper wie ein Gift wirkt und dadurch natürlich auch ganz viele Schädigungen bei entsprechendem Einsatz hervorrufen kann.
Wo haben die Bewohner Hilfebedarfe im Alltag? Haben Sie vielleicht Beispiele, dass man sich so vorstellen kann, wo die Probleme auftreten und wo die Unterstützung gebraucht wird?
Das fängt oder kann anfangen bei Unterstützung bei ganz alltäglichen Dingen wie Einkaufsfahrten, zum Arzt gehen oder Mahlzeiten zubereiten bis hin zu Unterstützung in Form von Gesprächskontakten, Bearbeitung der eigenen Suchtgeschichte, der eigenen Biografie. Häufig hängt mit einer Abhängigkeitserkrankung auch eine Traumatisierung zusammen, dass man die Dinge zumindest anspricht. Wir sind jetzt keine therapeutische Einrichtung in dem Sinne, dass sie wirklich behandelt werden, aber sie sind natürlich Thema in dem täglichen Austausch. Und die Unterstützungsbedarfe sind sehr individuell und folgen eigentlich nicht einem Schema F, sondern werden immer im Einzelfall, und da ist die Kollegin natürlich dann an erster Stelle dabei, besprochen und vereinbart, was jetzt gerade ansteht und notwendig ist.
Ja, hüpfen wir gerade mal zu Ihnen rüber und knüpfen da an. Welche Angebote bekommen denn die Bewohner im Haus Eulsbruch? Also welche Hilfeangebote?
Ja gut, das fängt an bei regelmäßigen Gesprächskontakten, die von den verschiedenen Kollegen dann organisiert werden. Das geht über gemeinsames Kochen, gemeinsames Gestalten der Umgebung. Also wir haben ein Angebot, zum Beispiel, das nennt sich Haus und Hof. Das ist einmal in der Woche, das ist ein freiwilliges Angebot, aber auch ein Angebot im Rahmen der Leistungstypen. Aber da wird die Möglichkeit eröffnet, also dass sie, die können dann gemeinsam kochen, da wird im Garten was gemacht, da wird das Haus gestaltet. Das wird eigentlich ganz gut angenommen. Dann gibt es Möglichkeiten, es gibt dann Ausflüge, Museumsbesuche. Ich glaube, gekegelt wurde in der Vergangenheit. Jetzt ist geplant, nochmal einen mehrtägigen Ausflug ans Meer zu organisieren. Es gibt so viel, ne?
Ja. Wie gesagt, ganz viel ist einfach das, was man so als Alltägliches bezeichnet. Mhm. Ne? Also das kann die Wäschepflege sein, das kann das Zimmer aufräumen sein, das kann ein begleiteter Einkauf sein oder auch einfach nur übers Wetter quatschen. Ne?
Wie viele Menschen leben aktuell im Haus Eulsbruch, Herr Bertelmann?
Wir haben 29 Plätze, die eigentlich auch durchgängig voll belegt sind, unter Umständen sogar überbelegt sind.
Und wie alt sind die Bewohner?
Rein statistisch haben wir aktuell das Durchschnittsalter bei 56 Jahren und die Spanne bei Anfang 30 bis Anfang 70.
Jetzt hatte ich ja eingangs schon gesagt, das weiß ich von Ihnen ja auch, dass die Leute entweder dort ein Zuhause auf Zeit haben oder auf Dauer. Ist das richtig?
Genau, also wir fallen ja unter den rechtlichen Rahmen der sogenannten Eingliederungshilfe. Das heißt, der Auftrag ist schon nach Möglichkeit zeitlich begrenzt, dass irgendwann wieder die Unabhängigkeit vom Hilfesystem da ist. Aufgrund der oft recht umfangreichen Beeinträchtigung hat sich in den letzten Jahren aber die Aufenthaltsdauer verlängert. Also grundsätzlich ist es auch denkbar und möglich, auch viele Jahre bis dauerhaft bei uns zu bleiben.
Frau Diehl, ich würde gerne mal nochmal auf das Thema Alkoholabhängigkeit zu sprechen kommen. Der Konsum von Alkohol ist ja fest in unserer Gesellschaft integriert, aber nichtsdestotrotz ist ja das, was man da so unbedarft in sich hineinschüttet, wenn ich es jetzt mal ganz platt sage, ein Nervengift, was Organe und Hirn beeinträchtigt, auch schädigt und zu einer Abhängigkeit führen kann. Sie haben ja gesagt, Sie haben, ich weiß das glaube ich, dass Sie 14 Jahre in einer Entgiftungsklinik gearbeitet haben. Sie haben die Menschen also ja auf einem Tiefpunkt erlebt. Können Sie vielleicht mal noch erklären, was so das Tückische in einer Alkoholabhängigkeit ist?
Ich glaube, dass es dieses Hineinschlittern ist, dass man anfangs das gar nicht so bemerkt. Ja, und dann erst merkt, wenn es sehr weit fortgeschritten ist. Ne? Es dauert ja auch immer eine gewisse Zeit, bis Menschen überhaupt in das Hilfesystem finden. Und dann, wenn es dann so ist, dann ist das häufig so sehr schambesetzt. Dann ist dann ja auch schon viel passiert, häufig auch in den Familien oder der Arbeitgeber, dem ist es aufgefallen, der Führerschein ist weg. Also da ist dann häufig eben auch schon sehr viel passiert, sehr viel liegt in Scherben. Und ich glaube, das ist dann so das Tückische daran, ne? Also dass man gar nicht merkt, wie der Alkohol immer mehr das Leben einnimmt, ne? Und auch diese Gedanken sich immer mehr um den Alkohol drehen. Und dass es so schwer ist, ja, gerade weil es so schambesetzt ist, weil es auch so ganz viel mit Vorurteilen auch besetzt ist, auch bei den Betroffenen selber, dass es da so schwierig ist, auch anzudocken. Ne?
Wie kommen denn die Leute zu Ihnen ins Haus Oelsbruch? Ich weiß nicht, wer die Frage beantworten möchte. Ich lasse Ihnen mal die Wahl. Ja.
Da kann man im Grunde genommen direkt anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Dass der Alkohol einen ganz großen Bereich des Lebens einnimmt und zum Aufnahmezeitpunkt ist es in der Regel so, dass nur der Konsum den Tagesablauf bestimmt hat. Das heißt, sich die Menschen in einer akuten Notsituation, teilweise sogar lebensbedrohlichen Situation befunden haben, häufig akut in die Klinik gekommen sind und darüber dann die Anfrage kommt, entweder über den Sozialdienst der Klinik, über gesetzliche Betreuerinnen oder Betreuer, selten, aber auch immer mal wieder über Angehörige oder die Betroffenen selbst. Aber so die professionellen Zuweiser wie Klinik, gesetzliche Betreuer, Behörden sind eher der Fall.
Jetzt sind die Menschen, die bei Ihnen leben, ja nach wie vor suchtkrank. Wie integriert man diese Sucht denn in den Alltag?
Naja, also Sucht ist ja nun mal und bleibt ja ein Leben lang Teil der Realität, ne, und Teil des Lebens. Und prägt auch Verhaltensmuster, die Sucht, ne? Ganz typisch jetzt als ein Beispiel, ne? So Vermeidungsverhalten ist sowas ganz Typisches, ne? Und da gilt es dann für uns, die professionell mit dem Thema arbeiten, da einen Blick drauf zu haben, ne? So, wo zeigen sich so bestimmte Verhaltensmuster, wo zeigt sich vielleicht auch so ein Vermeidungsverhalten, wo man so andocken kann, ne? Wo man das ansprechen kann.
Ja, ein ganz großer Teil unserer Arbeit besteht darin, unsere Beobachtung einfach mitzuteilen. Ja. Das, was wir an Verhaltensweisen, an Interaktionen feststellen, zu kommunizieren und letztendlich dann auch zu spiegeln und darüber eine Gesprächsbasis zu schaffen. Ja, also für uns ist wichtig, dass alle Menschen, die bei uns leben, natürlich freiwillig dort leben, eigenverantwortlich und selbstbestimmt sind und wir letztendlich nur unsere fachliche Sichtweise zur Verfügung stellen, um darüber Strategien entwickeln zu können, im besten Fall, wie man vielleicht zumindest eine längere Zeit ohne Suchtmittel auch leben kann.
Was ist, wenn jemand rückfällig wird?
Dann arbeiten wir damit, wenn jemand rückfällig wird. Ne? Also der Rückfall an sich ist ja auch nur ein Symptom, ne? Für irgendwas anderes, was vielleicht im Vorfeld schon nicht gut gelaufen ist, wo derjenige dann vielleicht auch unaufmerksam war, vielleicht so über eigene Grenzen gegangen ist oder so. Und dann ist ein Rückfall immer eine Möglichkeit, darüber ins Gespräch zu kommen. Ne? Welche Bedeutung der hat, der Rückfall, was im Vorfeld vielleicht auch passiert ist. Und wenn man das macht, dann erfährt man auch, dass sich das eigentlich auch schon angekündigt hat, ne, eigentlich auch schon Tage vorher. Ne, und anders als das, glaube ich, Angehörige machen, die ja schon sehr belastet sind häufig durch diese Abhängigkeit, können wir da, glaube ich, etwas mehr Verständnis für aufbringen und auch den Betroffenen das Gefühl nehmen, dass es etwas ist, wofür er sich schämen muss. Ne?
Und das fängt bei uns schon bei der Sprache an. Also wir versuchen eigentlich so die Begrifflichkeit des Rückfalls nach Möglichkeit zu vermeiden und eher von einer Abstinenzunterbrechung zu sprechen, um einfach dadurch schon so ein bisschen dieses Schambehaftete rauszunehmen und über das Eigentliche sprechen zu können.
Gibt es Entwicklungsmöglichkeiten für die Bewohner? Also bevor sie wieder in ein eigenständiges Leben kommen?
das ist etwas, was man zum Beispiel im Rahmen der Teilhabe besprechen kann. Ne? Also wenn Wünsche da sind, ist ja ein legitimer Wunsch zu sagen, ich möchte wieder alleine leben, ich möchte in eine eigene Wohnung gehen, dass man dann gut bespricht, was braucht man denn dafür, was braucht derjenige dafür, wie können wir da unterstützen. Das fängt zum Beispiel an bei jemand, der regelmäßig Medikamente durch uns ausgeteilt bekommt, dass man dann irgendwie guckt, wie kann der mehr in eine Eigenverantwortung gehen. Ne? Dass man zwar noch so ein bisschen Auge drauf hat, aber immer mehr Verantwortung auch wieder zurückgeben, immer mehr Selbstständigkeit fördern. Und das kann man dann in verschiedenen Bereichen auch machen, ne? Sodass Dienste übernommen werden, dass man schaut, dass der möglichst mit immer weniger Assistenz auch zurechtkommt. Ne? Und so kann man Entwicklung fördern.
Gibt es zwischen dem Haus Olsbruch und einer eigenen Wohnung noch eine Zwischenstation?
Die gibt's. Wir haben die Einrichtung in 4 Wohnbereiche aufgeteilt. Der 4. Wohnbereich unterscheidet sich in seiner Art und Weise und Konzeption etwas von den übrigen 3. Das ist unser sogenanntes stationäres Einzelwohnen. Ist im Wesentlichen im Nachbargebäude zum Haupthaus und ist in kleine Apartments aufgeteilt, wo die Bewohnerinnen und Bewohner dann wie in einer eigenen Wohnung leben und sich selber versorgen, aber dennoch den täglichen Kontakt zu den Mitarbeitern bzw. zum Haus auch haben.
Wer gehört so zu Ihrem Team? Also wer arbeitet alles bei Ihnen und mit den Bewohnern?
Alles. Alles und jeder.
Ja, ja.
Also ist schon sehr multiprofessionell.
Ja, es ist total multiprofessionell und das macht es auch spannend. Ne? Also es sind von der Krankenschwester bis zur Hauswirtschaft alles dabei. Also ein Sozialarbeiter, eine Psychologin,
Heilpädagogin,
Heilerziehungspfleger. Was haben wir noch?
Altenpflege haben wir noch. Also im Grunde genommen alles, was so im sozialen und im Gesundheitsbereich an Berufen vertreten ist, ist bei uns denkbar und kommt auch in der Regel vor. Darüber hinaus natürlich alles, was man so benötigt, damit so eine Einrichtung funktioniert, wie Haustechnik, Verwaltung, Reinigung, gibt es natürlich auch.
Sie haben ja jetzt schon, Herr Bertelmann, durch Ihre langjährige Zeit im Haus Olsbruch eine echte Verbundenheit mit dem Haus. Haben Sie so eine Verbundenheit auch mit Bewohnern? Gibt es Bewohner, die schon ganz, ganz lange da sind?
Klar, also natürlich gehört zum professionellen Umgang auch immer eine gewisse professionelle Distanz einzuhalten. Aber über die Jahre lernt man sich natürlich kennen. Ich sicherlich die Lebensgeschichte der Bewohner mehr als sie meine. Die kennen mich dann halt immer nur im beruflichen Kontext. Aber das ist wie im richtigen Leben. Mit dem einen kommt man besser zurecht, mit dem anderen schlechter. Und da entsteht natürlich schon so eine gewisse Verbundenheit.
Ja. Wie lange wohnt der längste oder die längste Bewohnerin im Haus Olsbruch, die gerade da ist?
Das müssten jetzt 20 Jahre ziemlich genau sein.
Also begleiten Sie manche Leute schon, solange Sie auch selbst da sind? Also trinkt man da auch mal zusammen eine Tasse Kaffee? Oder?
Das kommt auch durchaus vor, ja.
Also kennen Sie sich richtig gut und lange. Okay. Frau Diehl, ich würde gerne mal noch wissen, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt im Bekanntenkreis jemanden, erlebe, der ein potenzielles Suchtproblem hat. Wie kann ich mich da verhalten? Was sind so die...
Sie können das ansprechen.
Ja.
Deutlich ansprechen, ohne Vorwürfe. In der Regel wissen diejenigen ja auch schon um ihr Problem. Ne? Was man nicht machen sollte oder was ungünstig ist, ist da Vorwürfe machen, Druck machen. Und mehr zu machen als derjenige selber. Es gibt ja Stellen, an die sich Betroffene wenden können. Es gibt zum einen ja auch für Angehörige Stellen, an die sie sich wenden können. Zum Beispiel die Suchtberatungsstellen. Da können sich aber ja auch die Betroffenen hinwenden. Man kann Angebote machen, also wirklich zur Verfügung stehen. Unter bestimmten Voraussetzungen natürlich auch, sodass man da möglichst nicht in so eine Situation kommt, zu viel zu investieren in etwas, was der andere gar nicht möchte. Ne? Also da ist es immer wichtig, auch eine gewisse Distanz, auch als Angehöriger. Das sagt man immer so leicht, ne? Aber dass, wenn ich sehe, jemand in meinem Bekanntenkreis, der konsumiert, dass ich mich nicht verleiten lasse, wirklich da zu übergriffig auch zu sein.
Mhm, okay. Und das ist halt wie in anderen Lebensbereichen auch, Aussagen wie, du sollst, du musst, du hast, haben immer eine andere Wirkung, wie ja. Mir ist aufgefallen, genau. Das. Ja.
Oder hör doch mal auf damit, ja. Trink doch mal weniger. Ne, das ist, als würden sie jemand anderem mit einer schweren Erkrankung sagen, lass doch mal die Diabetes sein.
Ja,
ja. Also sicherlich ist das sinnvoll, sich da mal ein bisschen Zeit zu nehmen und sich darüber zu erkundigen, was bedeutet das eigentlich, eine Abhängigkeit zu haben für jemanden.
Mhm. Wir haben uns im Vorfeld darüber verständigt, dass Sie einen Gegenstand aus Ihrem beruflichen Alltag mitbringen. Was haben Sie mitgebracht, Frau Diehl?
Einen Ordner mit unserem Tagesprotokoll.
Ja.
Da stehen ja die unterschiedlichen, also die ganzen Bewohner sind da ja drin und die täglichen Aufgaben. Dadurch, dass, also den habe ich deshalb mitgebracht, weil sich eigentlich unsere ganze Arbeit um diesen Ordner dreht. Ne? Also zum einen hacken wir hier drinne ab, welchen Bewohner wir gesehen haben. Also wir müssen täglich jeden Bewohner auch sehen, in jeder Schicht. Und dann brauchen wir einfach das Tagesprotokoll, weil das so individualisiert ist alles und wir ja auch so viele sind, dass wir einfach eine Gedächtnisstütze
ist gut.
brauchen. Und das tragen wir dann hier ein. Also genau.
Herr Bertelmann, was haben Sie mitgebracht?
Ich habe ganz banal ein Telefon mitgebracht, was zum einen natürlich das, was ein Telefon machen soll, telefonieren kann, aber auch dafür steht, wie wichtig die Kommunikation in unserem Bereich ist. Das Telefon als Telefon wird bei uns zum Telefonieren genutzt, aber auch für die Türklingel, die da drauf geht, für die Notrufsysteme im Haus wie Brandmeldeanlage, Aufzug etc., die auf dieses Telefon gehen. Das heißt, wir haben immer mindestens einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Haus, die ein bestimmtes Telefon in der Hosentasche haben muss. Die Kolleginnen und Kollegen haben diesem Telefon den Namen Schwarzer Peter gegeben. Mittlerweile gibt es auch einen weißen Peter, weil wir für den Nacht- und den Tagdienst zwei unterschiedlich haben, damit zwischendurch auch mal geladen werden kann. Aber das Telefon steht, wie gesagt, auch für die Kommunikation, die in unserem Bereich halt immens wichtig ist. Wir sprechen sehr viel miteinander in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, Konferenzen, Übergaben, Besprechungen etc., um einfach die Möglichkeit zu bieten, dass jeder auf dem gleichen Wissensstand ist. Ja? Und da trägt das Tagesprotokoll zu bei, aber halt auch der persönliche Austausch.
Wie viele Einrichtungen dieser Art gibt es eigentlich?
Im Kreis Siegen gibt es nur uns. Also es gibt natürlich mehrere Einrichtungen im Bereich der Eingliederungshilfe. Da spricht man grob von 3 Personengruppen. Die Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen sind eine Personengruppe und da sind wir die einzige dieser Art im Kreis Siegen-Wittgenstein.
Das klingt so, als wäre das eigentlich zu wenig.
Jein.
Wie hoch ist der Bedarf?
Also der Bedarf nach, ja, ich möchte sagen, klassischen Denkmustern, so wie das Hilfesystem früher aufgebaut war, ist höher. Wir könnten sicherlich aus dem Stand 5 bis 10 Plätze zusätzlich belegen. Jedoch ist es auch so, dass aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der fachlichen Weiterentwicklung, diese Art des Wohnens, also in besonderen Wohnformen, wie es jetzt heißt, eher ein Auslaufmodell sein wird und man eher dazu übergehen möchte, die Menschen, so wie es ja letztendlich auch normal ist, in Anführungsstrichen, in der eigenen Wohnung sehr individuell zu begleiten. Und das kann man vergleichen mit dem ambulanten Pflegedienst, der ja auch die Menschen zu Hause versorgt. Und das sollte auch Ziel in unserem Bereich sein.
Also was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Was wünsche ich mir für die Zukunft? Die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen und natürlich auch die finanziellen Mittel, um die Arbeit machen zu können, die fachlich sinnvoll und notwendig und benötigt wird. Und natürlich auch ausreichend Kolleginnen und Kollegen, die dabei unterstützen, diese Arbeit machen zu können. Aber dieses Problem haben wir ja an ganz vielen Stellen.
Ja. Frau Diehl, möchten Sie abschließend auch noch was sagen?
Also ich kann mich da nur anschließen. Also ich wünsche mir, dass es das Haus Olsbuch noch lange gibt. Also nicht nur, weil ich dann einen Job habe, nee, weil es einfach eine gute Sache ist und für potenzielle zukünftige Bewohner ja sinnvoll und sogar lebensrettend sein kann.
Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke und Ihre Zeit, die Sie mitgebracht haben. Wer sich weiter über das Haus Olsbruch informieren möchte, der kann das auf unserer Webseite unter www.eingliederungshilfe-diakonie.de/haus-olsbruch. Außerdem möchte ich allen Zuhörern gerne noch unsere Suchtberatungsstelle ans Herz legen. Wenn Sie selbst unter einer Sucht leiden oder jemand in Ihrem Umfeld, dann können Sie sich Unterstützung holen unter der Telefonnummer 0271 5003 220 oder per E-Mail an suchtberatung@diakonie-sw.de. Ja, vielen Dank nochmal, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und
Dankeschön.
Ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder.
Sehr gerne.
Bis dann. Tschüss.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.